Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Das Spiel wird Klassiker genannt und wurde gestern dieser Bezeichnung vollauf gerecht. Der Schlagabtausch zwischen Borussia Dortmund und Bayern München war Werbung für den Fußball im Allgemeinen und für die Bundesliga. Im Besonderen torreich und leidenschaftlich, voller Rasanz und Dramatik. Allerdings, so packend diese Partie auch war, so ernüchternd ist dann das Fazit. Nach Lage der Dinge ist das Titelrennen nämlich gelaufen. Das sind unsere Themen. Spektakel in Dortmund endete mit einem 3:2 für die Bayern. Die Hoffenheimer Erfolgsstory könnte trotz der Niederlage gestern in die Champions League führen. Und aufatmen in Bremen. Endlich mal wieder gewonnen nach zuvor 13 sieglosen Spielen. All das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didi Hamann glaubt, herzlich willkommen Didi, die Chancen auf einen Schlotterbeck-Verbleib sind nach dem Aus in der Champions League von Borussia Dortmund halbiert. Ein herzliches Willkommen an den langjährigen Kollegen, an die Reporterlegende Fritz von Thurn und Taxis, der bis 2017 für Sky gearbeitet hat und den ich vorher gefragt habe, wer war für dich gestern der beste Mann auf dem Platz? Dann hat er gesagt, der Schiedsrichter. Das fand ich überraschend und deswegen gebe ich das als ersten Satz mit. Werden wir gleich besprechen. Ein herzliches Willkommen an den Geschäftsführer Sport der TSG Hoffenheim, Andreas Schicker. Seit 2024 ist er im Amt und bringt die TSG trotz diverser interner Turbulenzen auf Kurs Richtung Königsklasse. Und eine weitere Reporterlegende, Wolf Huss, die Stimme des Klassikers, der sich gestern, Wolf, auch in einen regelrechten Rausch kommentiert hat, hatte ich den Eindruck. War das so?
Es hatte was Rauschhaftes, absolut. Also ich habe mich von der Atmosphäre und von dem Szenario tragen lassen.
War es ein Traum für einen Reporter, diese fast 100 Minuten kommentieren zu dürfen?
Naja, man macht es ja immer im Vorfeld größtmöglich. Also da ist ja kein Superlativ, reicht ja aus für dieses Spiel. Und häufig genug gebar der Berg ein Mäuschen. Gestern war der Berg ein Berg und dementsprechend konnte ich das auch genießen.
Was hättest du gerne von Fritz gehabt?
Oh, da bist du jetzt überhaupt nicht vorbereitet.
Ich denke gerne von deine Nonchalance und deine Eleganz.
Schön, oder?
Lass mal einfach stehen.
Lass mal stehen. Und du von Wolf?
Ja, Wolf ist erstklassig vorbereitet. Das war auch eine Passion von mir. Hat immer alles drauf. Ist sprachlich sehr stark, anders als andere. Das, über die Sprache kannst du dich natürlich auch absetzen von den Kollegen. Und er macht halt, was im Fußball gar nicht so einfach ist als Reporter, fast alles richtig, spricht nicht zu viel, spricht nicht über die Bilder hinweg, macht alles das, was ich auch noch immer schule. Und das imponiert mir sehr.
Schön. Hättest du es gestern gerne kommentiert?
Ja. Soll ich Nein sagen?
Nee.
Wir beide haben übrigens es ist kein Klassiker, aber wir haben 2012 Dortmund gegen Stuttgart gemacht. 4:4. Freitagabendspiel, ja. Flutlicht, auch 81.000 ja. Zuschauer. 2:0 Dortmund, 2:3 Stuttgart, 4:3.
Schieber, ne?
4:3. 4:3 plötzlich, als Hummels noch ein Tor schießt und Perisic. Und 4:4 durch Gentner in der Nachspielzeit. Ja. Ein außergewöhnliches Spiel. Ja. Und da war auch Rauschhaftigkeit.
Und du hast nachher mit Freddy Bobic, der damals noch beim VfB war, gemütlich eine Kippe durchgezogen.
Zwei.
Ich
zwei.
Natürlich nur daneben gestanden. Siehst du, also so tief hat sich das sozusagen im Wortsinne eingebrannt. Aber wir wollen heute über den anderen Klassiker, über Dortmund-Bayern sprechen und auch über die TSG Hoffenheim mal so in zwei, drei Sätzen. Wie ist das möglich, von einem Absteiger zu einem Kandidaten für die Champions League zu werden? Ist das alleine Ihr Werk?
Also das ganze Team hat im Sommer sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und ich habe immer gesagt, wenn das letzte Jahr nicht so schwierig verlaufen wäre und bis zum letzten Spieltag irgendwo noch ein möglicher Abstieg im Raum gestanden ist, dann wäre das vielleicht auch nicht so möglich gewesen, weil der Verein total demütig auch war und auch bereit für Veränderung. Und das haben wir dann in dieser Phase, wo es ein bisschen ruhiger war, dann im Mai, Juni dann gut genützt und irgendwo den Verein dann schon auf links gedreht.
Welcher Spieler von den Bayern würde bei Ihnen reinpassen?
Nur einer? Nehme ich schon den einen oder anderen. Ich glaube, die Frage ist ja immer umgekehrt. Ja.
Welcher nicht oder welcher von Hoffenheim? Ja.
Wir sind schon als Mannschaft sehr geschlossen und da weiß jeder, was er zu tun hat. Und da würde ich gar jetzt auch bei mir keinen Einzelnen rauspicken. Und das hat uns jetzt auch bis jetzt ausgezeichnet.
Didi, du bist bekanntermaßen jemand, der durchaus mit einem kritischen Auge, manchmal auch mit anderthalb, auf die Geschehnisse rund um die Bayern blickt. Haben Sie dich gestern und hat dich das Spiel gestern in Gänze zufriedengestellt?
Ja, war ein tolles Spiel. Also ich glaube, die Trainer haben es ja gesagt, es war Werbung für die Bundesliga. Wir hatten ja schon öfter Saisoneröffnungsspiele, die dann mit 6-8-0 geendet haben. Das wurde ja dann geändert, dass die Mannschaften nach München kamen meistens, die ihnen etwas Paroli bieten können. Und gestern haben wir ein tolles Spiel gesehen. Die zwei besten Mannschaften stehen 1-2 in der Liga im Moment. Und die Bayern haben das souverän gemacht gegen sehr gute Dortmunder, was ich so nicht erwartet hätte nach dem Ausscheiden. Und da haben sie eindrucksvoll gezeigt, dass sie die Vormachtstellung in Deutschland haben. Ja, also da müssen die anderen müssen alle sehr viel mehr machen, dass sie da nur annähernd rankommen. Aber wie wir wissen, Meisterschaft, wie du sagst, Kimmich hat es ja auch gesagt, das sollte es gewesen sein. Jetzt geht es in der Champions League dann weiter in 2 Wochen und dann werden wir sehen, wo sie stehen.
Aber du glaubst auch, dass sich die Bayern das nicht mehr nehmen lassen?
Na, also selbst mit dem Sieg von der Dortmunder wäre es unwahrscheinlich gewesen. Und jetzt mit 11 Punkten, wie soll das gehen? Das ist ausgeschlossen.
Du müsstest ja, die müssen 4 Spiele verlieren und Dortmund alles gewinnen. Mhm. Ist ja ausgeschlossen.
Ist ausgeschlossen. Naja, also nach Lage der Dinge wird es das gewesen sein. Trotz des tollen Spiels gestern gab es eine unschöne Nachricht, die Verletzung Emre Can. Laura Lutz für uns bei Social Media unterwegs. Der BVB hat vor einer knappen Stunde die Diagnose bekannt gegeben und die sieht nicht gut aus.
Richtig. Hab den Post von Instagram einmal mitgebracht. Also die bittere Vorahnung hat sich bestätigt. Emre Can hat sich gestern im Klassiker tatsächlich das linke Kreuzband gerissen. Wird dementsprechend bis zu 6 Monate, wenn es gut läuft, ausfallen. Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl lässt sich zitieren, unter anderem mit folgenden Worten. Die Verletzung ist extrem bitter, nicht nur für ihn, sondern für uns alle. Er ist unser Kapitän, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und ist ein wichtiger Bestandteil unseres Clubs. Gute Besserung an ihn. Interessant in der Konstellation allerdings ja auch, dass sein Vertrag am Saisonende ausläuft.
Oh. Tja, was macht man dann als, danke Laura, was macht man dann als Verantwortlicher? Also verlängert man dann gerade erst recht, um auch das Zeichen zu setzen, wir lassen so einen verdienten Spieler nicht allein?
Ich weiß jetzt nicht, wie die Gespräche da, auf welchem Stand die waren, aber wenn ich jetzt mit einem Spieler in Gespräche wäre und vielleicht schon ein Angebot draußen ist dann, und dann passiert sowas, dann würde ich definitiv auch einen Vertrag abschließen. Ja. Wie gesagt, da tue ich mir schwer, weil ich weiß ja auch nicht, wie die beiden Seiten, wie weit das auch war. Aber wenn das Angebot schon draußen wäre, dann würde ich das schon so machen.
Das ist bitter, ne? Für Can, der immer wieder zuletzt auch mal Verletzungsprobleme hatte, der aber immer wieder seinen Mann gestanden hat und vorangegangen ist.
War ja auch gestern so. Also er war draußen, er wurde behandelt. Ja. Dann hast du gesehen, dass Bewegung ist auf der Dortmunder Bank. Mhm. Und irgendwann hast du Niko Kovac im Bild gehabt, der die Arme ausbreitet und fragt, was ist denn jetzt? Und nach 1-2 Minuten Behandlungsunterbrechung lief der plötzlich wieder wie ein junges Reh. Mhm. Also so viel zum Thema in den Dienst der Mannschaft stellen. Er kam dann rein und hat sich dann offensichtlich bei einem Luftzweikampf ist er noch mal unglücklich aufgekommen und hat dann 2-3 Minuten später halt signalisiert, jetzt geht's tatsächlich nicht weiter. Mhm. Also das ist richtig bitter. Das ist richtig bitter.
Aber man hat ja in den Großaufnahmen und nicht nur in den Großaufnahmen schon gesehen, dass das Gesicht immer verzerrt war. Also der hatte schon starke Schmerzen. Mhm. Aber so ein Spieler stellt sich dann, wie man so schön sagt, in den Dienst der Mannschaft und sagt, ich gehe nicht raus, ich versuche bis zur Halbzeit durchzukommen und dann kann man wechseln. Ne? Also das ist schon Emre Can, so wie man ihn kennt. Ne?
Was bedeutet dieser Ausfall für ihn menschlich, logischerweise, aber eben auch für den BVB als Mannschaft, als Verein?
Ich glaube, für den BVB jetzt nicht allzu viel, weil sie werden unter die ersten 4 kommen, qualifizieren sich für die Champions League. Also es gibt nie eine gute Zeit, verletzt zu sein, aber ich glaube, die Punkte, um unter die ersten 4 zu kommen, werden sie auch ohne ihn holen. Für ihn ist es natürlich unheimlich bitter und ich weiß es nicht, wie weit sie waren oder wie die Gespräche waren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn schon halten wollen, weil ich auch sagen muss, er wurde viel kritisiert, auch von mir. Aber in den letzten 2, 2,5 Jahren ist er unheimlich gewachsen an mir, weil er sich immer gestellt hat, immer vorausgegangen ist, auch in schweren Phasen, immer wieder versucht, den Mitspielern zu helfen und glaube ich, schon einer derjenigen war oder vielleicht derjenige, der diese Mentalität, die jetzt Kovac reingebracht hat, das verkörpert er. Es ist immer schon das Risiko, wenn ins letzte Jahr geht und ins letzte halbe Jahr, er hätte ja ab 1. Januar einen Vertrag unterschreiben können woanders. Und du bist natürlich in einer ordentlichen Position, wenn der Vertrag ausläuft, dann kannst du dir aussuchen, wo du hingehst. Auf der anderen Seite kann sowas natürlich auch immer passieren, das ist für ihn unheimlich bitter. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er mit Sicherheit einen Verein finden wird, der ihn auch jetzt verletzt nehmen wird. Und es ist natürlich jetzt Ende Februar, Anfang März, hat er, glaube ich, oder sollte er oder kann er das Ziel haben, vielleicht zum Saisonstart Mitte, Ende August wieder da zu sein.
Oder eben beim BVB bleibt. Wir wünschen ihm alles Gute, gute Besserung. Emre Can. Und schauen jetzt noch mal zurück auf das, was wir eben schon angesprochen haben. Gestern waren es 100, Stefan Graf, begeisternde Minuten.
Das ewig junge Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München.
Das war ein All-In-Spiel für uns. Ich glaube, das hat man gesehen.
Es war ein sehr leidenschaftliches Spiel. Beide Mannschaften haben alles versucht reinzuhauen.
Das war eine gute Werbung für die Bundesliga. Intensität, Toren.
Svensson.
Ja.
Aber auch was für mich die beiden Mannschaften ausstrahlt, das ist einfach dieses absolute Wille, einfach immer nach vorne zu gehen und zu versuchen, das Spiel zu gewinnen.
Dass du selbst 3 oder 4 Tore gegen Bayern München schießt, ist schwierig. Deswegen wollten wir mit einem guten Ergebnis in die Halbzeit. Das haben wir geschafft mit dem 1-0. Dann kommt natürlich ziemlich schnell das 1-1.
Gnabry auf Kane!
Und dann wird es so ein Schlagabtausch.
Sané, oh, 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 oh. Es gibt 11 Meter.
Ich finde schon sehr, sehr leichter Kontakt. Bisschen Kontaktsport ist es. Also ich finde, ich treffe ihn nicht viel. Bisschen am Schienbein, er steht dann sogar noch mit dem Bein drauf. Ob es ein Elfmeter war, ist ein anderer Entscheidung.
Die Bayern führen.
Es war ein großes Spiel, ein wichtiger Moment in der Saison. Diesen Charakter zu zeigen, gerade nach Rückschlägen, sagt viel über uns als Team aus.
Dortmund kriegt nochmal die letzte Luft. Sabitzer.
Tor.
Svensson.
Das kann man uns nicht vorwerfen, dass wir da irgendwie zu wenig gemacht haben. Wir haben alles probiert, haben es dann leider nicht hinbekommen heute.
Das ist dann Weltklasse. Also das ist dann letztendlich der Unterschied, der heute dann auch ein bisschen zu sehen war. Aber trotzdem muss ich meiner Mannschaft und möchte auch ein Kompliment aussprechen.
Das Spiel ist aus. Die Bayern mussten bis an die Grenze. Sie waren maximal gefordert von Borussia Dortmund.
Und das ist unfassbar frustrierend und tut unfassbar weh.
Gibt es noch ein Titelrennen?
Ja, also es liegt schon an uns, muss man ehrlich sagen. Jetzt haben wir, glaube ich, 11 Punkte Vorsprung. Das wird man nicht mehr abgeben.
Warum jetzt aufhören? Einfach Vollgas weitergehen und ich freue mich auf diese letzten 2, 3 Monate jetzt.
Ja, war schon sensationelle Bilder auch, ne? Wenn man die Bayern da so sieht, wie sie feiern, wie heiß sie gewesen sind, wie sie Kimmich nach dessen wunderbaren Treffer dann da hochleben lassen. Zeigt das, wie heiß die Bayern auf Erfolg sind?
Ja, definitiv. Also ich glaube, seit Kompany Trainer ist, ich glaube, das ist dann schon irgendwo ja, ganz, ganz nach oben geschrieben. Und das verkörpern sie in jedem Spiel. Ja? Und die wollen immer mehr. Und wenn sie 3-0 vorne sind, dann wollen sie mehr. Und das zeigt auch das Spiel gestern. Ja, die waren dann nicht zufrieden mit einem Unentschieden, was ja auch noch eine gute Ausgangsposition für die restliche Saison bedeutet hätte. Die wollten am Ende den Sieg gestern. Und, ja.
Kleiner Einschub. Wissen Sie, wie Didi Hamann die TSG nennt?
Nein, weiß ich nicht. Ja.
Weiß ich selber nicht.
Die Bayern in Blau.
Wann hast schönes du das gesagt? Ja.
Schönes Kompliment.
Schönes Kompliment, oder?
Ja, ja, so spielen sie. Ja. Gestern
ein bisschen weniger, aber.
Ja, aber das schärft wieder alles.
Ja, ne? Ja. Vor allem, ja. So, die Arbeit gegen den Ball, die ist bei uns ganz hoch geschrieben. Ja, und das war schon die letzten Wochen ein bisschen weniger. Ja, und,
da kann man ansetzen.
Da ist eine Niederlage immer gut.
Ist manchmal auch heilsam. Jetzt schauen wir zunächst nochmal auf zwei umstrittene Situationen, die möglicherweise eine andere Schärfe, Wolf, bekommen hätten, wenn der Ausgang des Spiels ein anderer gewesen wäre, was er aber nicht war. Schlotterbeck, rot, ja oder nein? Daran schieden sich durchaus die Geister. Ihr habt in der Live-Kommentierung gesagt, gelb in Ordnung, bei rot wäre es wohl auch nicht weggenommen worden. Ne?
Genau. Ich fand, Jablonski, deshalb habe ich mich gefreut, dass Fritz sagte, Sven Jablonski sei für ihn der Mann des Spiels gewesen. Ich fand ihn exemplarisch gut in dem Spitzenspiel, weil er mit dafür gesorgt hat, dass die Dynamik über 90 Minuten erhalten geblieben ist, ohne dass die Leute über die Stränge geschlagen haben. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass dann offensichtlich auch der Kölner Keller gesagt hat, wir legen es Schlotterbeck positiv aus, dass er zum Ball geht, vom Ball abrutscht und dann eben an das Bein von Stanisic geht. Mhm. Wenn du nur dieses Bild, dieses Trefferbild, man spricht ja so häufig vom Trefferbild, wenn du das siehst, ist
Gab's
es noch...
Gab es den Begriff eigentlich schon vor dem VAR?
Ich weiß es nicht, vor dem VAR wahrscheinlich nicht. Also ja. Neu erfunden, aber wenn du nur dieses Trefferbild siehst, ist es rot. Aber in dem Fall, glaube ich, hätte man das Spiel gekillt. Also ihr habt zum eigenen Leib erfahren, Dortmund zu 10, ist dann endgültig chancenlos. Und so hat er die Grenzen des Erlaubten, also Sven Jablonski, bis dahin verschoben, wo es gerade noch so vertretbar war und so auch diesen Abend beschert. Aber Rot wäre natürlich auch vollkommen okay.
Weil man ja immer sagt, der Schiedsrichter ist nicht dafür zuständig, das Spiel spannend zu halten, sondern der geht streng nach den Regeln. Das hätte mancher Schiedsrichter dann wahrscheinlich mit Rot bestraft. Und das ist die Stärke von Jablonski. Ja. Und man hat gestern gesehen, dass er die Nummer 1 in Deutschland ist, internationale Erfahrung. Sehr, sehr schwieriges Spiel aus meiner Sicht. Dynamisch, wahnsinnig viel Engagement, viele kleine Nicklichkeiten. Das musst du ja als Schiri, wir haben ja nachher so ein bisschen was gehört in der Kommunikation. Das ist ja sowieso ein Wunder, dass die das alles überhaupt hinkriegen. Da quatschen ja so viele Leute weg. Ja. Der Brüch zum Beispiel, unser Top-Schiedsrichter, hat immer gesagt, ja, so wenig reden wie möglich. Ich möchte mich selber auf das Spiel konzentrieren. Ich sage, ja, nein, gelb, hin. Wie soll der noch einen klaren Gedanken fassen? Also insofern muss ich wirklich sagen, man kann diskutieren über das Rot. Klare Fehlentscheidung war es eben nicht. Deswegen bin ich auch für gelb gewesen. Und er hat das Spiel dadurch am Laufen gehalten. Es gab da eine zweite Szene natürlich nachher.
Du hast einmal, wenn ich da kurz dazwischen darf, mal in deiner aktiven Zeit Anfang der 2000er erlebt, dass einem Schiedsrichter diese Partie entglitten ist. Strampe.
Strampe 2001. Damals habe ich moderiert. Hitzfeld, Klopp. Strampe hat immer noch einen Rekord, war damals schon fast an der Grenze seiner Möglichkeiten. Er hat 10 gelbe Karten gegeben, 2 rote und eine gelb-rote. Da kam keiner ohne eine Verwarnung durch. Das war gespenstisch. Ich habe den Ottmar Hitzfeld nachher, glaube ich, die falsche Frage gestellt. Also auf jeden Fall, der war froh, dass es 1-1 war. Aber das sind so ungewöhnliche Spiele, die man natürlich nie vergisst. Der Strampe auch nicht.
Also da war es dann gestern schon besser gelöst.
Da war es gestern besser. Ja. Und ich fand natürlich, wenn wir zur zweiten Szene kommen, dann ich kann das verstehen, dass das war ja 8 Minuten, nachdem er eigentlich auch hätte mit Rot vom Platz gehen können, der Nico Schlotterbeck. Nach seinem 1-0, du musst dir das vorstellen, 81.000 Zuschauer, ja, die Bayern-Favorit. Wir gehen in Führung, ich mache das Kopfballtor, ich typiere die Bayern.
Du willst vielleicht den Bayern noch
mal
zeigen.
Dann geht er gleich mal so ran und kommuniziert mit dem Publikum.
Jetzt kannst du mal das Sakko ausziehen, damit wir mal sehen.
Und kommuniziert mit den und springt dann auf die Bande drauf. Gott sei Dank war der Zaun nicht da. Wenn er den Zaun berührt hätte, wäre er geflogen. Aber ich würde gerne wissen, was der Jablonski dem Schlotterbeck nachher gesagt hat.
Da muss ich jetzt aber auch sagen, wenn jetzt in dieser Situation das Regelwerk so streng ausgelegt worden wäre, dass dann Schlotterbeck runtergemusst hätte, das hätte ich nun wirklich gegen jeden Sinn des Fußballs.
Aber das wird doch immer gesagt, ja? dass es für solche Spiele, in jedem Spiel, aber für solche Spiele besonders Fingerspitzengefühl brauchen, die gewisse Sensibilität.
Ja. Ja. Und für solche Bilder, guck dir mal das Bild an, das ist ja für die Ewigkeit.
So, und dann lässt ihn da oben, dann gibst du ihm gelb. Entschuldigung.
Ja. Ich finde, ich bin voll bei euch, also gelb richtig, ja, im Sinne von Fußball, ich weiß, hört man nicht gern, ja, aber es war so. Ja. Aber was mir aufgefallen ist, ist vom Foulspiel bis er die gelbe Karte gibt, vergehen 2,5 Minuten. Ja. Und er darf ja in dieser Phase keinen Kontakt mit dem Kölner Keller haben. Ja. Ist er so. Wir wissen aber, dass das passiert ist. Ja. Also ich glaube es zumindest zu wissen. Und das finde ich aber auch gut, ja, weil wenn er jetzt eine rote Karte gibt, ja, aus dem, wie er es aus dem Spiel wahrnimmt, dann bleibt die auch stehen. Ja. Also ich finde, wir haben das gut gelöst, ja, und richtig gelöst. Und man muss, glaube ich, auch in Zukunft dann auch überlegen, ob man nicht genau das dann auch aus Tool einsetzt, er hat das schlau gemacht, hat geschlichtet und hat in dieser Phase in natürlich... Aber wenn man rein nach Protokoll geht, dürfte es nicht passieren. Aber alles richtig im Sinne von Fußball gut gelöst.
Ja, und dann kommt eben diese... Ich würde gerne wissen, was der Jablonski dem Schlotterbeck gesagt hat nach der Bandengeschichte.
Das werden wir jetzt bedauerlicherweise...
Er hat gesagt, noch eine Klitzekleinigkeit, dann kannst du zum Duschen gehen, Junge.
Ja, ja.
Wahrscheinlich. Da kam noch die Elfer-Situation.
Genau.
Aber ich glaube, dass der die Regeln nicht kannte, der Schlotterbeck. Also das wird ihm nicht mehr passieren. Bin mir hundertprozentig sicher.
Du meinst jetzt bei der Jubels?
Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der diese Regel, weil...
Vielleicht kannte er sie und hat sie in dem Moment verdrängt.
Du solltest ja den Platz nicht verlassen, also bis zur Bande kannst du wahrscheinlich gehen. Er hat dann das Gleichgewicht verloren da oben, wollte wahrscheinlich nicht hinter die Bande springen, weil da geht es ja dann um die Sicherheit der Zuschauer, was dann zur Verwarnung führen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der das einfach nicht wusste. Mhm.
Ja, oder die Emotionen waren so groß. Es ist ein Mensch und 81.000 Zuschauer und das Tor und so weiter und so fort. Da kann das Gehirn
schon mal natürlich. Und Schlotterbeck, der ja gesagt hatte, wir müssen den Anspruch haben oder wir sollten versuchen, deutscher Meister zu werden, der immer noch, das besprechen wir gleich, in einer ungeklärten Vertragssituation ab 2027 ist, also nicht vergessen, und. Didi, du wolltest die ganze Zeit ansetzen und dann, Fritz, gucken wir auf die Elfmetersituation.
Nee, zu was ansetzen?
Zum großen Rundumschlag.
Zum großen Rundumschlag. Ja,
also, wenn man das nochmal abschließend jetzt, wenn man die Bilder sieht, also für mich ist das rohes Spiel. Also ich würde da stark zur roter Karte tendieren, weil wenn du grätschst, dann hast du den Ball mittig oder unten zu treffen. Nur wenn du den Ball oben triffst und dann über den Ball gehst, dann triffst du zu 99% den Gegenspieler. Ja? Mhm. Weil du den Fuß natürlich hast. Und du triffst ihn zu 99% und dann oberhalb des Sprunggelenks. Und wenn der,
du kannst
wenn der,
aber ja die Bewegung nicht stoppen.
Nein, aber er Ball. Kann nicht. Nein, aber er geht über den Ball. Er geht über den Ball. Und wenn du über den, das ist rohes Spiel. Das ist, für mich ist das rote Karte. Ich verstehe den Wolfi im Sinne des Spiels und des Sports und alles gut. Nur wenn das dann ist, Gewicht auf dem Fuß hat, dann ist der Fuß ab. Ja? Und da müssen wir schon vorsichtig sein. Ich sage immer, lieber fünfmal weniger, den Schiedsrichter rausschicken als einmal zu viel. Also ich bin einer, lass den Schiedsrichter auf dem Feld entscheiden. Das wird zu oft eingegriffen. Aber bei der, da muss man wirklich viele Augen zudrücken. Das ist rohes Spiel. Und der hat eine Verletzung des Gegenspielers in Kauf genommen. Weil nochmal, wenn du über den Ball grätschst, und ich hatte einige Kollegen, die das gerne gemacht haben.
Bewusst gemacht.
Zu meiner Zeit ging das noch. Es war gefährlich.
Aber wenn der Stanisic ein Bein verloren hätte, dann hätte er Schlotterbeck rot bekommen.
Ja,
aber es darf keine Rolle spielen.
Gott sei Dank ist das...
Das darf in Entscheidungsfindung oder in das, was entschieden wird, darf das eigentlich keine Rolle spielen.
Gut, aber Gott sei Dank, wie gesagt, ist es glimpflich ausgegangen. Schauen wir auf die Elfmetersituation, die war inhaltlich schon auch interessant. Da würde mich auch das Zweikampfverhalten von Schlotterbeck interessieren. Wolf, kann man ihm da einen Vorwurf machen oder ist das einfach in so einer Situation im Strafraum kaum anders zu handeln?
Naja, ganz freisprechen kannst du ihn nicht, weil er eigentlich klar ist, Stanisic kann nur in diese eine Richtung gehen. Also da kann er sich anders positionieren. Da will ich ihm zugutehalten, dass er ein paar Spiele ausgesetzt hat, dass ihm ein bisschen der Rhythmus fehlt, dass das Spiel schon weit fortgeschritten war. So, und dann ist es ein minimaler Kontakt. Aber jetzt kann man sagen, ist dieser Kontakt ursächlich für das Fallen. Aber diese Elfmeter werden gepfiffen. Also diese Kontakte im 16-Meter-Raum werden mit Strafstoß geahndet. Aber er hat ja da wieder Glück. dass er nicht dafür Geld bekommt und dann mit Gelb-Rot runtergeht. Also da gab es ein unsichtbares Band zwischen Jablonski und Schlotterbeck.
Also, so gesehen ist es ein Wunder, wenn ich das kurz sagen darf, dass der Schlotterbeck das Ende des Spiels erlebt.
Absolut.
Dreimal kann man diskutieren.
Aber wir dürfen solche Elfmeter nicht pfeifen, Patrick. Das macht das Spiel kaputt. Wenn man es nochmal sehen kann, der hängt den Fuß raus, weil er vielleicht ein bisschen müde ist, dann streift er ihn am Schienbein und dann streift er ihm an der Fußspitze. Dann läuft der Stanisic, schau mal, jetzt trifft
er
ihn hier.
Ja, aber komm, was macht der Schlotterbeck?
Ja, er hängt den Fuß raus, jetzt streift er ihn hier.
Na ja, ist schon dran.
Jetzt läuft er zwei Meter weiter und dann schmeißt er sie hin. Und das ist doch kein Elfmeter. Und das ist, glaube ich, dein Paradebeispiel, warum der Videobeweis nicht funktionieren kann. Weil die schauen das dann an im Keller, dann sagen die, da war Kontakt, keine klare Fehlentscheidung. Aber das ist doch Quatsch. Das ist ein Zweikampf im 16er, dass der dem am Schienbein streift oder an der Fußspitze, das passiert im Eifer des Gefechts. Ja, und das war nicht ursächlich für den Sturz. Der Stanisic hat es ja, glaube ich, dann nachher noch gesagt, ja, ich hätte schießen können von dort, aber ich dachte, es ist besser, wenn ich ihn hinschmeiße.
Genau, dann Kane. Kane macht das besser, als wenn ich durchlaufe und vom Spitzenwinkel schieße.
Auf der anderen Seite, in so einer Bewegung, reicht es tatsächlich, rutschiges Geläuf. Ich meine, da kannst du schon durch eine Bewegung oder durch eine kurze
Berührung.
Ja, aber
nicht durch Berührung, das, aber nicht durch
Streifen. Ich gebe aber zu, dass er einen Schritt später erst im Straucheln kommt. Also keine Frage.
Ja, aber das ist ja, also da kann man jetzt drüber diskutieren, aber das ist eine klassische Elfmetersituation. Also es gibt den Kontakt, wenn er ihn nicht pfeift, guckst du es dir in Köln an und sagst, naja, okay, der macht noch einen Schritt. Aber wenn du als Schiedsrichter auf dem Platz diesen Kontakt wahrnimmst und er ist im 16-Meter-Raum, ahndest du es immer mit Elfmeter. Immer.
Es ist auch für mich am Ende Elfmeter. Auch wenn es die Berührung ganz leicht war und auch vielleicht das Hinfallen nicht ursächlich war, das reicht am Ende. Und wenn es so wahrnimmt am Feld, dann ist es für mich auch nicht ein Thema, dass der VAR einschreitet.
Aber es ist schon erwähnenswert, dass der Stanisic nachher, und zwar genug Zeit, das Innerste herauslässt und sagt, ich habe in der Sekunde, aber da hat er ja gar nicht dran denken können, im Grunde genommen daran gedacht, lass ich lieber den Kane den Elfmeter schießen, der fast gehalten worden wäre. Das kommt ja noch dazu.
Gut, bleiben wir gerade bei Schlotterbeck. Schauen wir mal in die Zukunft. Didi, du hast gesagt, die Chancen, ihn zu halten, seien halbiert. Jetzt wäre eine spannende Frage, wie groß waren sie, damit wir dann wirklich konkrete Prozentrechnung betreiben können. Aber die Aussage dahinter ist klar. Also die Chancen des BVB, ihn zu halten, über 2027 hinaus, siehst du jetzt als deutlich geringer an. Nach dem Aus, vor allem in der Königsklasse. Warum?
Ja, ich hatte es mal gesagt, wir hatten ihn ja nach dem Spiel bei Union, als sie sehr gut gespielt haben. Und er hat mir den Eindruck gemacht, er lässt das auf sich zukommen, er spricht mit seinem Vater, mit seinem Bruder. Ich hatte immer das Gefühl, es ist eine 50-50-Entscheidung. Also so habe ich das wahrgenommen, ohne es zu wissen. Dann wären es jetzt 25 nach dem gestrigen Spiel, vielleicht nochmal 5 weniger. Dann bist du bei 20% und es wird mit Sicherheit nicht einfacher, weil es wird wahrscheinlich darauf rauskommen, entweder er verlässt den Verein im Sommer oder er verlängert den Vertrag. Und wenn er einen Vertrag nicht verlängert, gehe ich davon aus, dass er im Sommer was anderes macht, hat der Verein wahrscheinlich auch ein Interesse, dass er nicht ein Jahr später ablösefrei geht. Und ich würde nach dem Ausscheiden jetzt dazu tendieren, dass er im Sommer oder in der nächsten Saison nicht mehr in Dortmund ist.
Also ich habe von Beginn an das Gefühl gehabt, dass er nicht bleiben wird.
Warum nicht?
Weil mit Borussia Dortmund der große Titel nicht zu schaffen ist. Und Ricken und so weiter sagen, wir werden alles dafür tun, dass wir eine Mannschaft zusammenstellen, damit du dann als Kapitän, als Kommender auch die großen Lorbeeren einfahren kannst. Das halte ich nicht für realistisch. Das schaffen die Dortmunder nicht. Man hat gesehen, dass international sehr viel fehlt. In der Bundesliga geht das. Sie haben 7 Unentschieden in der Bundesliga gemacht. Das sind 14 Punkte, die weggehen. Aber okay, sie sind Zweiter und das ist auch in Ordnung. Mehr kann man da im Moment nicht erwarten. Ich glaube, dass er ganz andere Ideen hatte. Ich glaube, dass er sehr spekuliert hat mit Bayern München. Dann haben die Upamecano für 20 Millionen verlängert, was ich gar nicht verstehe. Weil Upamecano ist ein sehr guter Verteidiger, er ist schnell, er ist stark, aber wenn er Pässe nach vorne spielt, von 5 Pässen kommen 2 nicht an, viel zu gefährlich bei Bayern München, den hätte ich nicht verlängert und hätte Schlotterbeck genommen. Da hast du einen Linksfuß mit Tah, da ist der Nagelsmann zufrieden. Das war meine Idee.
Im System von Bayern München ist natürlich das Tempo von Upamecano sehr, sehr wichtig, weil sie sehr hoch verteidigen und weil sie deswegen Upamecano brauchen. Aber klar, das ist auch eine Sicht darauf. Schlotterbeck, gäbe es nicht theoretisch auch die Option, zu sagen, also der, für beide Seiten die Möglichkeit, du verlängerst den Vertrag halt mit Ausstiegsklausel. Ne? Dann hättest du eine gewisse Planungssicherheit zumindest für die, über den Sommer hinaus. Und Schlotterbeck hätte aber weiterhin die Möglichkeit, irgendwann seinen großen Traum von einem titelfähigeren, noch titelfähigeren Club zu leben.
Ja, musste kreativ sein in der Ausgestaltung des Vertrages. Irgendwann hieß es ja mal, Ausstiegsklauseln gibt es nicht mehr in Dortmund. Aber vielleicht ist das die Behelfsausfahrt.
Ja.
Und das ist dann die Ausnahme. Fakt ist, dass Borussia Dortmund ihn mehr braucht als umgekehrt. Und deshalb, und das sagen ja auch alle
ganz
bei Borussia.
Ganz kurz, das ist das, was du eben meintest. Sprache. Mit einem Satz genau die Dinge so auf den Punkt gebracht. Das ist nämlich genau so der springende Punkt.
Ja. Ja, nein, also dementsprechend musst du, und das tun sie ja auch, alles dafür machen, dass der Spieler bleibt. Du hast
jetzt
auch,
noch mehr?
Jetzt noch mehr, ja. Weil du ihn jetzt noch mehr brauchst. Und in einem Spiel wie gestern, du hast ihn als Wortführer gesehen, du hast ihn als Zweikampfführer gesehen, du hast ihn als Führungsfigur auf dem Platz gesehen. Dementsprechend, wir führen ja keine Mentalitätsdiskussionen mehr im Zusammenhang mit Borussia Dortmund, wie wir es in den letzten Jahren regelmäßig getan haben. Also das ist das, was man unter Führungsspieler versteht. Der vorangeht und andere mitzieht und dadurch von besonderem Wert ist für den BVB.
Allerdings, wenn er bedroht vom Platz gegangen wäre, wäre die Diskussion in die Richtung gegangen. Wie kann es einem erfahrenen Nationalspieler passieren, dann so hinzugehen, schon in der, was weiß ich, war es, 25. Minute. Auch das könnte Teil der Betrachtung sein.
Dann hätte man ihm zugute gehalten, er wollte zum Ball und ist über den Ball abgerutscht. Und Didi hätte gesagt, er hat da aus seiner aktiven Zeit anderes gehört.
Ruhig spielen. Es gibt immer irgendwelche Argumente.
Was könnte eine smarte Lösung sein, wenn wir jetzt mal auf Ihre Erfahrungen im Bereich des Managers zurückgreifen?
Ich weiß einfach, wie schwierig es dann auch wird für einen Verein, wenn du in Richtung letztes Vertragsjahr gehst und dann auch so performst wie er. Also ich finde ihn einen richtig, richtig guten Verteidiger, noch dazu Linksfuß. Und ich weiß selber, wenn ich mit meinen Scouts spreche, wie schwierig es auch ist, dieses Profil dann zu finden. Und noch kommt dazu, dass er ein richtiger Leader, Führungsspieler ist und ein Deutscher auch. Ja. Und diese Kombination, diesen Mix, den findest du schwierig. Und ich bin auch der Meinung, dass, oder mein Gefühl sagt mir auch, dass ein Wechsel stattfinden wird, weil sonst wäre auch schon in die Richtung was passiert. Ja, natürlich kann man am Ende versuchen, nochmal mit einer Klausel zu arbeiten, ja, um das einfach vielleicht noch um ein Jahr nach hinten zu verschieben. Ich glaube aber, wie ich schon gesagt habe, dass im Sommer den nächsten Schritt finden wird.
Ja. Laura, was glauben die Fans? Welche Chancen gibt es, Schlotterbeck in Dortmund zu halten?
Ihr seid voll bei der Masse, zumindest bei 2/3 derer, die geantwortet haben. Wir haben die Frage des Tages in unserer Instagram-Story gepostet. Wow, schwierig. Und 2/3 meinen, das wird was Neues werden für Nico Schlotterbeck. Hab außerdem noch ein bisschen in den Kommentaren gewühlt zum Klassiker. Auch da eigentlich der Name, der am häufigsten auftaucht, Nico Schlotterbeck. Ihr ahnt es, weshalb. Geht natürlich ganz viel um seine gelbwürdigen Situationen. Schlotterbeck wurde von dem Schiri konstant rebootet. Finde ich noch ganz, ganz nett. Geht aber auch in die Richtung gutes Spiel für internationales Marketing, auch schon angesprochen worden. Und Respekt an den BVB, also wirklich einige Stimmen, die sagen, aufgrund ihrer Möglichkeiten, tolles, engagiertes Spiel von den Dortmundern. Und hätten sie ansatzweise so gegen Atalanta gespielt, wären sie jetzt im Achtelfinale, hätten auch natürlich, sage ich dazu, deutlich mehr Geld und vielleicht noch bessere Argumente bei Nico Schlotterbeck.
Ja, der Idealfall wäre gewesen, in beiden Spielen dann so zu agieren. Die Bayern gegen Atalanta, über die Chancen der Bayern in der Champions League und dann auch in den möglichen darauffolgenden Spielen werden wir gleich noch sprechen. Aber zunächst bei Borussia Dortmund noch kurz bleiben, Didi. Droht da im Sommer ein Aderlass gewaltiger Natur?
Gefährliche Situation. Trainer, obwohl er jetzt immer wieder betont, sie waren letztes Jahr 25 Punkte hinter den Bayern, jetzt sind sie im Moment 11, ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass sie am Saisonende 17 oder 18 sind. Aber er hat den Verein stabilisiert, die Mannschaft stabilisiert, wird sie relativ problemlos oder ohne größere Schwitzen in die Champions League führen, wieder für nächste Saison.
ist immer wieder unter Druck, weil man ihm vorwirft, er spielt keinen schönen Fußball, aber er spielt einen erfolgreichen Fußball, was ja eigentlich das Wichtigste ist. Du hast jetzt einen Schlotterbeck, was nicht sicher ist. Der Schlotterbeck hat natürlich auch letztes Jahr die letzten 2-3 Monate gefehlt. Wir sehen es beim Can. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wir machen ein Jahr länger. Dann ziehst du eine schwere Verletzung zu, dann kommst du nächstes Jahr nicht weg. Deswegen spielt das, glaube ich, alles mit rein. Jetzt hören wir, dass die Bayern möglicherweise an Metscher interessiert sind. Also die müssen schon vorsichtig sein. Dass,
wann hast du das gehört?
Ja, es wurde geschrieben. Ja, also ich,
das also ist nicht
eine,
gehört.
Das ist eine Halbwahrheit, die ich jetzt nur weitergebe. Ich habe da selber nichts gehört, weil ich mit niemandem gesprochen habe. Es würde ja Sinn machen, also so ein Spieler mit dem Matchup, da musst du dich immer interessieren oder kümmern, weil er einfach der beste zentrale Mittelfeldspieler ist für mich in Deutschland.
Aber und wo würdest du ihn dann sehen? Also wenn wir jetzt mal von Kimmich Pavlovic ausgehen auf den Positionen, wo wäre dann Matcher angesiedelt?
Gute Frage. Muss der Kimmich vielleicht rechts hinten spielen?
Das glaube ich, wird bei Bayern Kimmich nicht passieren.
Immer wieder rechts hinten.
Ja, der Pavlovic macht das. Der hat ja viele Spiele verpasst. Also er hat ja viele Krankheiten und Wehwehchen gehabt, der Pavlovic. Es ist ja das erste Mal, dass er jetzt einen längeren Zeitraum spielt. Das kann sich ja schnell ändern, muss man mal abwarten. Und so einen Spieler wie Metscher musst du immer auf dem Schirm haben. Weil es, wie gesagt, ist einer der besten deutschen Spieler. Er ist möglicherweise Thema. Und die Dortmunder müssen natürlich aufpassen, dass sich da keine Stimmung erzeugt, wo die Leute schnellstmöglich versuchen, das sinkende Schiff zu verlassen. Bei Adeyemi wird immer wieder spekuliert, aber hier bleibt. Und es ist natürlich so, dass im Moment ist ein Can, der jetzt verletzt ist, ein Schlotterbeck, ein Metscher.
Süle.
Die tragen die Mannschaft. Ja, der Süle, das ist ja, der hat 5 Jahre nichts gemacht. Also da läuft der Vertrag aus. Die werden wahrscheinlich eine Kerze anzünden, wenn der Vertrag jetzt ausgelaufen ist im Sommer. Das war ja eine Frechheit, was der jetzt 5 Jahre in Dortmund gemacht hat. Also ganz ehrlich, das hätte es jetzt nicht gebraucht, Fritz. Sie müssen aufpassen, dass nicht, weil wie gesagt, der Can, der Schlotterbeck und der Metscher, die tragen den Verein im Moment. So, der eine ist jetzt 6 Monate weg, der kommt vielleicht zum Saisonstart wieder. Und wenn jetzt wirklich der Schlotterbeck sagt, er geht, dann wirst du das nicht aufhalten können, ist das letzte Jahr, dann wird der Verein nicht verkaufen müssen. Und wenn jetzt der Metscher noch kommt und sagt, boah, ich könnte mir vorstellen, im Sommer was anderes zu machen, dann wird es wirklich schwer, weil nochmal, sie haben jetzt im Sommer haben sie 3 Spieler geholt für fast 80 Millionen. Bellingham spielt jetzt, hilft der Mannschaft, aber auch erst seit Weihnachten. Er läuft mit. Ein Silva ist
setzt aber auch wenig Glanzlicht.
Ja, aber er ist jung, zumindest spielt er mal und macht neben Matcher einen ordentlichen Job, wenn er spielt. Ein Silva hat 1 Tor geschossen in der Bundesliga. Er ist ein guter Spieler, aber wir haben kommentiert miteinander in Berlin, wenn du keine Tore schießt als Stürmer, dann hast du ein Problem. Ja? Und der dritte ist der Chukwuemeka, der immer wieder Probleme mit dem Knie hat, wenig trainieren kann und überhaupt keine Rolle spielt. Das heißt, du hast 3 Spieler geholt, wo du hoffst, die machen die Mannschaft besser und einer läuft mit im Moment. Ja, und dann werden sich die Spieler auch denken, ja, die brauchen im Sommer brauchen die 5-6 Spieler, jetzt schon, wenn alle da bleiben, dass sie vielleicht den Bayern etwas näher rücken können. Ob sie das Geld haben, weiß ich nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, keine gute Situation im Moment für die Dortmunder. Und ich könnte mir vorstellen, dass die nächsten Wochen unruhig werden.
Und was glaubst du, wie groß der Markt für Matcher ist?
Ich glaube schon, ich glaube, dass der sehr, sehr umfangreich und vor allen Dingen sehr werthaltig sein wird. Also
eine Aufgabe für den BVB?
100%ig. Also der wird mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zum WM-Kader gehören, wird da zu den Stammspielern gehören. Wenn der noch eine vernünftige Weltmeisterschaft spielt, dann wird der Markt immer größer und der Spieler immer teurer.
Wäre ein Spieler, den Sie auch gebrauchen könnt, aber der vermutlich nicht Richtung Hoffenheim gehen würde. Im Augenblick noch beim BVB ist, nicht vergessen.
Aber sehr spannender Spieler auch, weil er für mich in beiden Richtungen gut ist. Also ein Zentrumspieler, der nach vorne Akzente setzt, aber auch gegen den Ball unglaublich wertvoll ist und Läufe auch in die letzte Linie mitmacht. Also aber schon ein super Spieler.
Alles das, was wir jetzt besprochen haben zum Thema und was du jetzt ausgeführt hast, spricht doch dafür, dass der Schlotterbeck nicht bleibt. Das geht dem doch auch alles durch den Kopf.
Ja gut, es kann natürlich schon so sein, dass jetzt im Moment die Dinge sich jetzt finden müssen. Dass ein Schlotterbeck geht, ist möglich, aber dass der BVB sozusagen einen Ausverkauf hat, halte ich eher für unwahrscheinlich. Dass Spieler wie Metscher, wie Adeyemi einen Markt haben, ist auch klar. Mich würde mal interessieren, glaubst du, dass Kovac im Sommer bleibt? Für den wird es auch einen Markt geben. Es wird mal so gemunkelt, englische Clubs gucken zumindest drauf, was er abliefert.
Da spricht er halt mal mit Ricken und mit Kehl und so weiter.
im Moment ist er ganz glücklich. Also das ist ja das Schöne am Nico, dass er das sehr pragmatisch sieht. Ne? Also jeder lobt ihn ja dafür, dass er das Bestmögliche gemacht hat. Das ist kein Zirkusfußball, den die spielen, und Showelemente hast du wenig. Und zwischen der starken Abwehr und den einigen guten Spielern vorne klafft eine Lücke. Das ist eben da im Grunde der Nachteil gegenüber den Bayern. Also ob er da weitermachen will, ja, es kommt auf die Angebote an, aber ich glaube...
Aber glaubst du nicht, Fritz, dass der zu Hause sitzt ab und zu und sich denkt, was wollt ihr eigentlich von mir?
Ja, schon. Das kann schon gut sein.
Also nach außen ist er natürlich souverän.
Ja, ja.
Nur, der spielt ja mit der Mannschaft vom letzten Jahr. Die Spieler, die kamen, die spielen keine Rolle. Das heißt, der spielt mit der Mannschaft vom letzten Jahr und das ist ja... das ist ja einzigartig, was der aus der Mannschaft diese Saison herausgeholt hat.
Außergewöhnlich. Mehr geht nicht.
Ja,
Sie waren gestern, glaube ich, fast an ihrem Maximum.
Ja. Und ich glaube schon, dass der ab und zu Hause sitzt und liest, was die Leute dann erzählen. Schöner Fußball und der ganze Kokolores und sich denkt, was wollt ihr eigentlich von mir?
Kann gut sein, dass er zu Hause sitzt. Vielleicht gehen wir mal hin und besuchen ihn.
Sprechen mit ihm und seinem Bruder. Das sind die pragmatischen, die einfachen Lösungen. Sprechen wir auch noch mal über die Bayern. Torrekord, Wolf. Der wird jetzt angepeilt. 101 Tore, ist das möglich in der Saison?
Also wenn Sie jetzt sich da sofort abmelden, wäre es eine Überraschung, wenn Sie es nicht schaffen würden. Ja. Also es ist genau, ich gehe auch davon aus, dass Harry Kane die 41 knackt.
30 hat er jetzt, 41 gilt es zu treffen.
Vier Doppelpacks in den letzten vier Spielen.
Ja, nacheinander jetzt.
Geschnürt, sagt man fußballerisch neudeutsch.
Ja. Und bei solchen Elfmetern wie gestern...
Na, aber er schießt die Elfmeter, also der gestern war ja für seine Verhältnisse eher schwach geschossen, aber er schießt ja normalerweise schon sensationell rein. Wie ist es, wenn du ihn kommentierst? Ist das wirklich so, du beobachtest ihn ja auch schon in der Zeit bei Tottenham, ist das wirklich ein Erlebnis?
Es ist ein Erlebnis. Ich glaube aber, dass er sein Spiel nochmal angepasst hat. Das habt ihr ja auch im Rahmen dieser Sendung hier schon häufig genug besprochen, dass er weg ist von dieser reinen Mittelstürmerposition. Sondern er taucht halt überall auf. Er ist zweiter Rechtsverteidiger, er ist zweiter Linksverteidiger, er ist Libero, er ist freier Mann, er kommt tief, er flankt teilweise auf sich selbst.
Verursacht mal einen Elfmeter auch.
Genau, verursacht einen Elfmeter. Also mehr kannst du, also für mich so eine Art Gottesteilchen von Bayern München, der das ganze Klavier in der Lage ist zu tragen.
Man fragt sich manchmal, macht er zu viel? Scheint aber nicht so zu sein. Und auf der anderen Seite macht er die Bayern dadurch noch schwerer ausrechenbar, weil er sich überall rumtreibt?
Ja, ist ja auch bei uns, wenn man sich mit dem Gegner dann beschäftigt oder das Trainerteam, schon schwierig, weil er am Ende nicht kontrollierbar ist. Er findet dann immer die Wege in Richtung Mittelfeld oder auch überall am Platz. Und was dann für mich beeindruckend ist, dass er dann trotzdem wenig spät, auch wenn er den öffnenden Pass spielt, auch wieder im Strafraum auftaucht und dann auch wieder eine freie Position findet. Und da hat er das Spiel definitiv verändert und ein Gefühl entwickelt, was es für den Gegner sehr schwierig macht. Und wie er dann aber auch arbeitet, welche Läufe er dann macht, das ist für mich auch wirklich beeindruckend, weil das sieht man ja oft bei den absoluten Superstar-Topspielern, dass sie das so ein bisschen rausnehmen. Ja, da ist es wirklich für mich...
Und Fritze, du überblickst ja sozusagen in eigenem Erleben die Ahnenreihe auch der bayerischen Mittelstürmer, bei Gerd Müller angefangen.
Ja.
Und überall die Großkaräter, sei es ein Mackay, ein Elber, ein Luca Toni und
Pizarro.
Pizarro und wie sie alle hießen.
Mandzukic. Und so weiter.
Vor Gerd Müller habe ich da noch einen vergessen, da gab es eigentlich in dem Sinne.
Nein, Gerd Müller sollte ja eigentlich zu 60 damals gehen. Oder? Die hatten den Brunnenmeier, der damals ein Topstürmer war, neben Uwe Seeler, der dir sehr bekannt ist, klarerweise, und uns allen. Deswegen haben die Bayern ja 60 ausgetrickst und waren eine Stunde vor der Verhandlung da, die mit 60 eigentlich vereinbart war. Und dann hat der Gerd gesagt, ja, stimmt eigentlich, bei euch ist besser, weil am Brunnenmeier komme ich ja nicht vorbei. Der ist ja auch, hat nicht viele Länderspiele gemacht.
Also es gab keine Watschen wie beim Franz, sondern es war...
Also das war eine ganz eigene Geschichte. Da hat der Fembeck, das war der Geschäftsführer von Bayern München damals, sehr schlau, auch ein Österreicher übrigens.
Walter Fembeck
hat dort einen großen Coup gelandet. Und dann vorher gab es da niemanden. Also Gerd Müller war dann die Nummer eins.
Und wo ordnest du Kane ein, wenn du all diese Namen mal gedanklich Revue passieren
lässt? Es ist sehr schwer zu vergleichen, weil wir haben gerade darüber gesprochen, dass Kane ja nicht nur ein Mittelstürmer ist, sondern... Was mich auch übrigens, nicht nur, dass er diese Intuition hat, die richtigen Wege zu gehen, sondern du Der wirkt ja dann, weil er so groß ist, auch so fast ein bisschen behäbig, aber der kommt, den kannst du ja vom Ball gar nicht trennen. Ja. Also da gibt es ja welche, die gehen ran, so Kletten, die schüttelt er weg. Ja. Und dann spielt er den Ball über 40 Meter auf Luis Diaz oder auf Olise. Also, also insofern ist er natürlich vom Wert her, ist Kane natürlich schon außergewöhnlich. Aber natürlich auch Lewandowski und dann Müller und so weiter, die waren halt im Strafraum.
Waren aber schon alle natürlich auch alle außergewöhnliche Spieler. Aber, ich mache einen Vorschlag.
Kane ist der kompletteste, finde
ich. Der ist absolut der wertvollste. Absolut komplett. Ja. Ich mache einen Vorschlag. Wir machen ein kurzes Päuschen, sprechen gleich noch kurz über die Bayern, ihre Aussichten in der Champions League und dann über die Erfolgsstory der TSG Hoffenheim. Gleich bei SK90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte und sprechen oder werfen kurz den Blick voraus. Die Bayern, Herr Schicker, spielen gegen Atalanta Bergamo, aber dann droht, für den Fall, dass man weiterkommt oder winkt, je nachdem, wie man will, Real Madrid oder Manchester City. Und im weiteren Verlauf wäre möglich Barcelona, Liverpool. Man kann sagen, herzlich willkommen in der Champions League und Viertelfinale, Halbfinale. Aber ist dieser Weg für die Bayern eher von Vorteil, weil man durchgehend super gefordert wird, oder ist das schon wahnsinnig schwierig?
Natürlich schwierig, aber ich traue ihnen heuer schon einen Weg ins Finale auch zu. Ich glaube, dadurch die Club-WM auch war, sind sie richtig gut in die Saison reinkommen und haben dann schon im Januar, ja, auch wie es wir erlebt haben, dann schon so einen kleinen Kicker mal gehabt, ja, wo sie dann trotzdem Ergebnisse geliefert haben. Aber das hat man schon gemerkt, dass es vielleicht nicht mehr so souverän auch war. Und ich glaube, das hat man mal in einer Saison, und das ist auch aufgrund der kurzen Winterpause dann auch normal. Und darum glaube ich, dass das jetzt fürs Frühjahr, wo dann am Ende, wo die Preise vergeben werden, gut gewesen, dass dieser kleine, unter Anführungszeichen natürlich, Knick dann auch irgendwo schon war.
Das habt ihr euch gestern zum Vorbild genommen und gegen St. Pauli einmal durchgeschnauft, um dann umso schärfer wieder anzugreifen. Gleich mehr dazu. Was glaubst du, sind die Bayern in der Lage, diesen dann doch sehr ambitionierten Weg, der vor ihnen liegt, erfolgreich bis zum Ende zu gehen?
Ja, also grundsätzlich finde ich, dass sämtliche Voraussetzungen geschaffen sind. Aber wir alle wissen, dass es in der Champions League, insbesondere dann in der heißen Phase, wenn es dann Manchester City oder Real Madrid oder Paris Saint-Germain,
Paris
und dann
auch möglich so, im Halbfinale.
Da spielen auch noch andere Faktoren eine Rolle. Also das ist so. Das bleibt dabei, ein Champions League-Sieg ist nicht planbar. Manchester City hat das erfahren, da mussten 2 Milliarden ins Land ziehen, ehe es dann mal geklingelt hat.
PSG. Ne? Also,
ja.
Auch, also, ne? Ja.
Ja, also ich sehe das so. Sie haben natürlich in der Offensive, wahrscheinlich ist kaum was vergleichbar in Europa, sind sie so ausgestattet mit diesen Flügelspielern, mit Kane, mit Gnabry dahinter und jetzt vor allen Dingen Musiala, mehr und mehr in die Mannschaft integriert werdend, sind sie außergewöhnlich und haben auch in der Bundesliga, obwohl sie so oft im Rückstand waren, diese Spiele häufig noch drehen können und haben, obwohl sie, ich glaube, 7-mal im Rückstand waren oder 9-mal sogar, 18 Punkte gemacht. Aber international weiß ich nicht, ob das dann immer so klappt. Also diese ganz große Geschlossenheit von hinten nach ganz vorne, die sehe ich.
Also machst du dir ein bisschen Sorgen wegen der Defensive?
Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Sie sind auch anfällig bei Standardsituationen. Jetzt haben sie wieder gegen Freiburg, haben sie, glaube ich, 2 Ecken kassiert und so weiter. Upamecano ist bei allen Stärken, die du auch noch mal herausgehoben hast, ist immer eine Gefahr für mich. Gerade dann in diesen entscheidenden Spielen, wo dann so ein Fehlpass nach vorne, da gehen sofort die roten Lampen an. Man muss sehen, was mit Neuer ist. Also das sind gewisse Unwägbarkeiten, aber Wolf hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Es ist immer, ja, 50-50.
Stichwort Musiala, Didi, wie weit hast du jetzt von Fritz dich anstecken lassen?
Ja, der hatte ja alle, ich habe auch einen Frosch im Hals.
Ja, das liegt aber im Studio.
Was hätte ich gerne von Fritz? Sein Frosch nicht.
Also ich versuche mal hier Glocken rein.
Ich habe Pfeffer mit dabei, das ist schlecht fürs Reden.
Ne? Kannst du machen?
So wie Alex Ristitsch. Ne, wie
hat der immer was dabei?
Ja, der hatte doch immer diese Bon schon dabei. Ich weiß nicht, ob es Pfefferminz
war. Das sind diese Firmengeschichten. Pfefferminz mit Schokoladekern. Gibt es nur in Österreich. Kaufe ich immer 3 Packungen. Ist super.
Von Österreicher zu Österreicher.
Ja, ne? Genau.
Ja. Soll er jetzt oder nicht?
Nein. Das geht schon wieder. Ich bin erholt.
Gut. Also ich leg's mal hin.
Ja, Fritz, wenn ich gleich Schwierigkeiten habe, greife ich kurz drauf zu. Jetzt Musiala. Bist du auch der Meinung, dass er immer weiter integriert wird oder fehlt ihm noch ein bisschen was zum Optimum?
Ich glaube, dass ihm sehr viel fehlt. Also es ist im Moment ein Versuch, ihn zu integrieren. Und er war natürlich 5 oder 6 Monate weg, was man nicht vergessen darf. Nur es wurde ja den Fans schon Appetit gemacht. Anfang, Mitte Dezember, vielleicht gibt es das Comeback noch vor Weihnachten. Das ist nicht passiert. Das heißt, er hat wieder trainiert, er hat dann die Vorbereitung nochmal gehabt, die kurze im Januar, und hat ja dann ziemlich schnell wieder das erste Mal gespielt. Und wir haben jetzt den 1. März, glaube ich, heute. Das heißt, er ist seit 8, 10, 12 Wochen im Mannschaftstraining und bekommt immer wieder Spielzeit und war, glaube ich, keine Option für die Startformation gegen Dortmund. Wird das wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nicht sein. Und ich weiß nicht, was da los ist. Du brauchst natürlich eine Zeit. Nur, es wurde ihm ja ein Vertrag gegeben letztes Jahr, der ihn gleichsetzt oder besser setzt als den englischen Nationalmannschaftskapitän, der wöchentlich Doppelpacks schnürt. Und da musst du halt, wenn du diesen Stellenwert hast, wenn du der bestbezahlteste Spieler bist, dann bist du irgendwo auch der Wichtigste, dann hast du 2, 3 Spiele Zeit, um wieder in den Rhythmus zu kommen.
Aber die Bayern haben natürlich andere, die an seiner Stelle auch super abliefern können.
Ja, das mag ja sein, aber er ist der Michael Jordan von Bayern München. Ja, so wird er bezahlt jetzt. Ja, und man hat auch ohne ihn von 20 Spielen 17 oder 18 gewonnen in der Vorrunde. Und er muss, wenn er dann kommt, dann hat er 2, 3, 4 Wochen Zeit. Nur das sind jetzt 8 Wochen oder 10 Wochen. Und ich frage mich, wann er der Mannschaft wieder helfen wird oder helfen will.
Kann man nicht aber auch sagen, der Trainer baut den behutsam auf?
Ja, aber da muss er mal zeigen. Er war gestern wieder 1/2 Stunde auf dem Platz und war wieder...
Eine schöne Abwehraktion.
Ja,
das ist... Siehst du es auch so kritisch?
Ehrlich gesagt nicht. Also dem Bayern wird zugutekommen, dass an der Bundesliga jetzt der grüne Haken hängt. Das heißt, ich rechne fest damit, dass Musiala und Karl jetzt deutlich mehr Spielzeit bekommen.
Auch Karl von, jetzt zweimal in
auch vom Beginn an. Ja. Ja, der schart natürlich auch mit den Hufen. Mhm. Aber das ist jetzt für Kompanie FC Bayern Masterclass. Also wähle weise. Du hast da 3 Zehner von außergewöhnlicher Qualität. Du hast mit Musiala einen, wo auch Julian Nagelsmann sagt, ja, also wie wollen wir denn da jetzt verbleiben? Ich brauche ihn ja für die Weltmeisterschaft und ich brauche ihn idealerweise bei vollem Aroma. Also muss er spielen. Und ich glaube, dass Kompanie jetzt die Zeit in der Bundesliga nutzen wird, um ihm und auch Karl wieder zu mehr Spielpraxis zu verhelfen, um dann an den großen Abenden in der Königsklasse oder im DFB-Pokal-Halbfinale von ihnen zu profitieren.
Aber da muss man anfangen, Leistung zu bringen und Spiele positiv zu beeinflussen. Das hat er jetzt in 8 Wochen nicht gemacht. Und Chancen, auch wenn es nur 20 Minuten oder 30 Minuten waren, gegen Augsburg kam er rein, ja, Wurde das Spiel verloren. Das heißt, da muss er irgendwann anfangen, die Spiele positiv zu beeinflussen, um dem Trainer auch wieder in eine Position oder Situation zu bringen, dass er sagt, Trainer, ich will jetzt anfangen. Im Moment ist er meilenweit davon entfernt. Und ich weiß nicht, warum.
Obwohl die Kadergröße im Sommer ja auch kritisch gesehen wurde bei Bayern. Und man sieht jetzt auf einmal, dass der eine oder andere dann auch wie Kadel geboren wurde. Und auf einmal hast du schon wieder auch einen richtig guten Kader. Auch. Und ich glaube auch, dass jetzt in der Liga Musiala mehr Spielzeit kriegen wird. Und die werden am Ende dann definitiv auch noch davon profitieren.
Ich glaube es auch. Dann hast du ja noch den Gnabry.
Ja, also für den Trainer ist das ja eigentlich das Masterclass, aber es ist eben auch eine Luxussituation, weil natürlich alle sich gegenseitig betteln, wie man so
sagt. Und die andere Sache ist natürlich die, bisher musste er wenig Entscheidungen treffen, der Trainer. Ja, ich will das gar nicht schlecht reden, was der gemacht hat. Seit er hier ist, macht das mit einer Lockerheit und mit einer Souveränität, die bemerkenswert ist. Nur jetzt sind die alle wieder hier und der Karl hat vor Weihnachten in den Spielen hat er die meisten in den Schatten gestellt, hat Spiele gewonnen mit seinen jungen Jahren. Und wenn man jetzt strikt nach Leistung geht, ich verstehe ja, dass der Verein ein Interesse hat, dass der Musiala spielt. Aber wenn man jetzt nach Leistung geht, dann kann man natürlich auch sagen, naja, eigentlich gestern in einem unheimlich wichtigen Spiel, eigentlich muss der Karl kommen vor Musiala, weil er einfach von der Leistung her auf einem anderen Level ist als der Musiala. ich verstehe auch, dass er den Musiala bringt. Nur, du musst das jetzt alles moderieren und wie es der Wolfi sagt, jetzt geht's los. Und das ist, glaube ich, jetzt keine einfache Aufgabe, weil, wie gesagt, den Musiala wollen sie natürlich versuchen zu forcieren, aber im Moment stimmt die Leistung einfach nicht.
Ich rette mich jetzt mal so, Fritz. Ein spannendes Thema, das wir weiter
beobachten. Kann ich einen Satz noch sagen?
Ja.
Das spricht, aber wir haben doch immer gesagt, im Frühjahr, wenn es darauf ankommt, wir kommen ins Frühjahr. Hoffentlich keine Verletzungen. Das spricht doch dann auch dafür, dass wir in einer guten Ausgangsposition sind, weil keine verletzt sind im Moment. Dann habe ich es doch lieber so. Dann schauen wir doch, wie der Kompany das macht. Er hat ja bisher alles gut gemacht, das würde er auch machen.
Ein berühmter Bayern-Trainer von früher hat mir mal gesagt, ich war gar nicht so unfroh, wenn ein, zwei Hochkaräter verletzt waren. Richtig. Dann ging es ein bisschen leichter von der Hand. Aber
Trapp hat in Faserriss eingeredet.
Ja.
Trapp hat Spielern in Faserriss eingeredet.
Da zwickst du, oder?
Ja? Hast du gespürt eine Reise? Ja. Nein, ich habe gespürt eine Reise. Ja. Bleib's mal weg.
Aha.
Und der Otto hat immer gesagt, der Herr so und so, ist heute nicht dabei, wenn man ein schweres Auswärtsspiel hat, dann sagt er, der Herr So-und-so ist heute nicht dabei, der hat mir eine Zerrung angeboten.
Sehr schön.
Das hat übrigens der Basler in Bremen schon so gemacht. Der konnte ja montags nie trainieren, weil er zu viel Alkohol
aber das hatte.
Dann hat die Mannschaft gesagt, okay, aber der muss dann auch im nächsten Spiel einen Eckball direkt verwandeln.
Fritz, das mit dem Alkohol ist eine reine Mutmaßung. Darauf weise ich jetzt hier als Moderator der Sendung hin. Und das mit Didi hat mir eine Zerrung angeboten, hat Potenzial für den Satz des Abends. Und es gab schon viele schöne. So, und jetzt gibt es eine schöne Story, nämlich eine Erfolgsstory der TSG Hoffenheim, trotz des Rückschlags gestern auf Kurs Richtung Europa, Jürgen Müller.
Sinsheim gestern Abend. Sie waren es fast nicht mehr gewohnt, als Verlierer vom Platz zu gehen. Nach 8 Heimsiegen am Stück ist das 0:1 ein Dämpfer für die TSG. Nicht weniger, aber auch nicht mehr.
Ich glaube, wir hatten genug Chancen, ne? Um das Spiel zu drehen oder zu entscheiden. Ne? Manchmal fehlt dann halt so ein bisschen auch das Glück.
Unterm Strich muss man sagen, wir haben viele Heimspiele gehabt und wir extrem effizient waren. Heute ist einmal anders gelaufen.
Sportlich muss man sich um diese TSG auch nach dem Spiel gestern wenig Sorgen machen. Mehr Kopfzerbrechen bereitet im Kraichgau das Drumherum. Chaos, Intrigen, Machtkämpfe. Zuletzt ging es sogar um Schickers Kopf. Interimspräsident Hensler, der aus der Ultraszene entstammt, wollte Schicker zum Sportchef degradieren, die Geschäftsführung mit eigenen Leuten besetzen. Der Putsch scheiterte. Zunächst, die Vorstandswahlen stehen noch aus, Anfang März. Die Gräben sind tief. Es geht um mächtige Spielerberater, Personalien in der Geschäftsführung und um den Einfluss von Mäzen Hopp. Hat er noch zu viel Macht? Oder würde die TSG ohne seine finanzielle Hilfe komplett anders dastehen? Das Stühlerücken in der Führungsetage war in den letzten Monaten enorm. Fast ein Dutzend leitende Angestellte sind gegangen oder gegangen worden, darunter 3 Geschäftsführer. Im Moment als einziger übrig Schicker, der den Kontakt zu Dietmar Hopp sucht und pflegt.
Telefonisch 2-3 Mal in der Woche, persönlich fahre ich auch einmal in der Woche zu ihm. Mir ist wichtig, dass er mitgenommen wird, dass er in die Prozesse eingebunden ist.
Schickers Ziel? Mehr Fokus auf Talente und Scouting. Eine klare Spielphilosophie. Das gelingt unter Trainer Ilzer. Stabile Abwehr, erfrischender Angriffsfußball. Kaum zu glauben, dass Hoffenheim letzten Sommer nur sehr knapp dem Abstieg entgangen ist. Doch die Transfers trafen zuletzt ins Schwarze. Der Holländer Burcher kam aus der Premier League als Mittelfeldstratege für 4 Millionen. Geradezu ein Schnäppchen. Die Offensiveinkäufe Aslani und Lempale haben komplett eingeschlagen, kommen gemeinsam auf 13 Ligatore. Es ist nach wie vor die beste Saison der Vereinsgeschichte, auch nach dem Dämpfer gestern.
Der Weg ist gut, der Weg ist richtig. Das Spiel heute war eigentlich auch gut, haben mal ein paar Prozent heute gefehlt. Ist vielleicht gar nicht schlecht für die Entwicklung zum Schärfen auch der Sinne.
Die TSG auf dem Weg in Richtung Champions League. Mit einem zähen Machtkampf hinter den Kulissen. Es ist geradezu skurril.
Ja, ist wirklich eine Geschichte, die man so eigentlich gar nicht glauben kann. Herr Schicker, geht es in der Bundesliga, in der deutschen Bundesliga, doch noch turbulenter zu als vermutet? Oder ist es einfach jetzt den speziellen Umständen in Sinsheim-Hoffenheim geschuldet?
Ja, es war schon auch in Österreich, in Graz, schon auch ein Verein, ein Traditionsverein, ja. Zwei Tageszeitungen, wo viel Arbeit war. Aber es ist anders hier. Es ist am Ende grundsätzlich ein Dorfverein. Kraichgau ist ja ruhig, ja. Auch jetzt mediale Aufmerksamkeit ist ja auch jetzt geringer wie vielleicht woanders. Aber natürlich habe ich jetzt in den eineinhalb Jahren schon auch, was rundherum passiert, das ist sehr gut im Beitrag auch hervorgegangen, schon einiges miterlebt, was mich selber überrascht hat.
Also ich habe mich gefragt, was wäre los gewesen, wenn diese Geschichte beim FC Bayern oder bei Borussia Dortmund gespielt hätte? Also da hätten wir ja über Wochen im Studio das Studiodach nicht zubekommen.
Ja, das glaube ich auch, ja. Für das, was wirklich jetzt so gelaufen ist in den letzten Wochen, hat es immer wieder dargegeben, wo das viel war. Und dann ist auch wieder ruhig geworden. Und jetzt, derzeit ist es auch wieder so, ja, dass ich das Gefühl habe, dass wir das jetzt im Griff haben, dass das ruhig ist. Am 9. März, wie gesagt, sind die EV-Wahlen. Und ich hoffe, dass wir dann auch auf allen Ebenen so eine Geschlossenheit hinkriegen, wie es die Mannschaft auch Woche für Woche am Platz zeigt.
Wie ist der Dialog mit Herrn Hopp, der in der Öffentlichkeit sehr zurückhaltend auftritt?
Der Dialog mit Dietmar war vom ersten Tag an gut. Ich habe eine gute Bindung zu ihm aufgebaut. Ich habe es ja dort im Beitrag schon gesagt, dass ich in der Woche zwei, dreimal mit ihm telefoniere und auch zu ihm heimfahre und ihm in den sportlichen Geschehen auch einfach mitnehme. Ich glaube, man muss einfach sagen, dass der Dietmar für diese Region, aber auch für die TSG Hoffenheim unheimlich viel geleistet hat. Ohne ihn würde es den Club in der Bundesliga nicht geben. Und ich glaube einfach, das ist es dann auch sehe ich auch meine Aufgabe, dass dann er auch da ganz eng mitgenommen wird.
Gab es in dieser Phase, die wir eben beschrieben haben, Sie haben das auch mal angedeutet, tatsächlich von Ihrer Seite mal die Überlegung zu sagen, nee Leute, also ich bin eigentlich sehr erfolgreich unterwegs, aber das muss nicht sein.
Im Herbst war das schon kurz der Fall, weil auch da eine Situation war, wo Geschäftsführer und der Präsident dann auch zurückgetreten auch ist. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, wie kriegen wir das hin zwischen den Gesellschaftern? Das war dann am Anfang ein guter Weg. Und letztendlich ist das, was vor ein paar Wochen war, dann wo dann auch eine mögliche Abberufung von mir im Raum gestanden ist. Natürlich habe ich mir im ersten Moment auch gedacht, wir sind Dritter, wir sind auf Champions-League-Kurs. Warum tue ich mir das noch an?
Was ist da los?
Und habe mit den Gedanken auch gespielt. Letztendlich war es aber wirklich dann so, dass ich gemerkt habe aus dem Umfeld, ob das jetzt Sponsoren waren, aber auch viele Mitarbeiter, Mannschaft, dass die dann schon brutal auch dann hinter mir gestanden sind und viele Gespräche auch geführt. Und dann war es mir einfach wichtig, dass wir das weiter fortführen und wir den Weg jetzt durchziehen.
Fritz, hält die Stimme? Dann hätte ich eine Frage.
Die Stimme hält jetzt noch und es gibt ja auch hier Lösungen.
Ja, aber das war für Wolf.
Ja, aber
komm,
du
ich gehe jetzt mal an Wolf rüber.
Ja, komm. So.
Ne? Ich mach's Wolf, ein Minütchen zuhören, dann kannst du das den Bonschen lutschen. Hast du der TSG diesen Aufschwung und auch Andreas Schicker mit Ilse als Trainer zugetraut?
Nein, habe ich natürlich nicht zugetraut, aber ich habe mich ein bisschen mit der Mannschaft beschäftigt und all diese Diskussionen, die auch um seine Person entstanden sind, hatten ja mit der Realität da letztlich nichts zu tun. Wenn er die richtigen Entscheidungen trifft mit seinem Kaderplaner, Paul Peidruch, ganz ein wichtiger Mann,
definitiv,
die richtigen Entscheidungen trifft und die Mannschaft so zusammenstellt, wie sie jetzt dasteht, dann können die Leute reden, was sie wollen. Und der Hopp, man kann über ihn diskutieren, wie immer, er hat große Verdienste und er hat natürlich auch Beratung von der Seite, ne? Da müssen wir jetzt nicht unbedingt drüber sprechen, Spielerberater und so weiter. Aber der ist ja klar im Kopf, der Hopp. Der hat ja nur gesagt, schaut's auf die Tabelle. Ende der Diskussion. Wenn sie weiter so spielen, habe ich um ihn und seine Truppe überhaupt keine Angst. Das sind ja alle Grazer. Der Ilzer, zwei Co-Trainer.
Und das ist jetzt der Grund.
Weil die einfach gut arbeiten. Die haben 10 Leute weggeschickt, 10 neue geholt. Der hat eine super Mischung. Ich habe mir die Aufstellung angeschaut gestern. Da sind einige Erfahrene drin. Da sind Junge drin, die ganz neu sind. Fantastisch. Ob das ewig so geht, weiß ich nicht. Aber 2-3 Jahre gebe ich ihm auf jeden Fall.
Wer ist der spannendste Spieler, kann man das sagen? Es gibt einen Kramaric, der Altmeister, der aber immer noch in voller Blüte steht. Es gibt einen Baumann, der vermutlich oder möglicherweise die Nummer 1 bei der Fußball-Weltmeisterschaft sein wird. Ja. Prömel.
Aftulau spielt eine super Saison.
Aslani.
Ja.
Ist Prömel für dich WM? Prömel für dich möglicher WM-Fahrer?
Ja, ich habe das ja in meine Hot Takes habe ich ihn reingeschmissen in Prömel, weil ich glaube ich, das ist so ein richtiger Fighter. Ja, so ein Spieler, den kannst du Rechtsverteidiger spielen lassen, links hin, den kannst du so überall hinstellen. Ja, der spielt überall, der macht da mal ein Tor. Und das ist ein Spieler, da weißt du, wenn der spielt, du brauchst ja Leute, die widerstandsfähig sind, belastungsresistent und auf die du dich verlassen kannst. Und du darfst ja 26 mitnehmen. Ja, und also ich weiß gar nicht, ob er schon Länderspiel hat oder wie viele, aber das ist ein Spieler, ich glaube, den kannst du immer mitnehmen, weil er, glaube ich, für die Mannschaft sehr gut ist, hat eine gewisse Erfahrung. Und wenn du einen brauchst für die letzten 10, 15 Minuten, wenn du einen 1-0 verteidigen musst oder wie, da könnte ich mir keinen besseren vorstellen wie den Prömel, weil der frisst alle auf. Und deswegen könnte ich mir das absolut vorstellen. Und Aslani ist natürlich ein wahnsinnig interessanter Spieler. Dann hatte man natürlich auch irgendwo das Glück, dass sich der in Elversberg so entwickelt hat. War wahrscheinlich auch nicht so abzusehen. Aber wie sie das machen im Kollektiv und der Ilze mit den Problemen, die sie letztes Jahr hatten. Und dann stellt er sich hin und sagt, ich komme hierher, um die Meisterschaft mitzuspielen. Und du denkst, alles gut, Ilze, aber du bist nicht mehr in Österreich. Ja? Und ein Jahr später ist er Dritter. Ärgert die ganzen Großen, kommt jetzt wahrscheinlich unter die ersten vier oder hoffentlich, ich gönne es ihnen, ich wünsche es ihnen, weil sie es sich wirklich verdient hätten.
Prömel,
WM? Ich bin mir sicher, dass sie ihn im März, also jetzt bei den nächsten Maßnahmen für die nächsten zwei Länderspiele in den Kader berufen, wenn er fit bleibt. Typischer, fast klassischer Nagelsmann-Spieler, weil er all das mitbringt, was Didi vorher gesagt hat. Und wenn er im März eingeladen wird, hat er gute Chancen, auf den WM-Zug mit aufzuspringen.
Haben Sie auch was in der Art gehört?
Noch nicht, aber ich weiß, dass der Julian Nagelsmann ihn auch mehr oder weniger in der Jugend bei Hoffenheim gehabt hat. Und
stimmt, ja.
Damals auch in der U19 Meister geworden ist, wo der Julian Trainer war und der Grisch auch schon ein absoluter Führungsspieler. Dann ist er einen Umweg gegangen über Union und dann wieder zurück. Und ich wünsche es ihm wirklich. Ich hoffe natürlich auch, wenn er dann von der WM zurückkommt, dass er bei uns ist. Ja.
Ich wollte gerade sagen, Sie wissen, welche Frage als nächste kommt. Also Sie stehen in Gesprächen mit ihm. Es gibt Interessenten. Der VfB Stuttgart wird genannt, aber es wird auch andere geben. Wie groß sind denn Ihre Chancen? Ich meine, wenn Sie das vor der WM noch nicht durchhaben, dann wird es natürlich so gut wie unmöglich.
Wie gesagt, ich bin mit ihm, aber auch mit seinem Management in guten Austausch. Ja. Ich glaube, wenn er sich schon anders entschieden hätte, dann wäre es schon passiert. Er ist ja vor einem Kreuzbandriss zurückgekommen und hat dann im Laufe der Saison, er war ja nicht von der ersten Minute an in der Saison Stammspieler und hat es dann wirklich auch richtig, richtig gut gemacht. Und auch gestern wieder, er ist über 13 Kilometer gelaufen. Also das ist schon beeindruckend. Und was mir bei ihm wirklich Woche für Woche auch positiv stimmt, ist, dass er, wie er dann auch in der Kabine ist, wie er die Jungs mitnimmt, wie er macht Spieler um sich besser. Jetzt mache ich schon zu viel Werbung für ihn.
Was können Sie ihm denn bieten jetzt, was andere nicht haben? Also ich meine, finanziell sind ja irgendwo auch Limits.
Ich kann ihm bieten einfach, dass er hundertprozentig weiß, auch was er an Hoffenheim hat. Er ist ein Kind aus der Jugend von Hoffenheim. Und er ist jetzt auch nicht mehr ganz der Jüngste, ja, und die Laufzeit ist jetzt auch dementsprechend und es geht ja auch drüber hinaus, ja, also habe ich auch mit ihm Dinge schon besprochen und er wird bei uns
halt wirklich, Anschlussvertrag.
Genau, er wird bei uns auch diese Rolle, die er jetzt hat, auch zu hundertprozentig bekommen, weil die sieht er ja jetzt, ja, und wenn er wohin geht, ja, dann weiß man ja nie, ja, und er hat seine Qualitäten am Platz und außerhalb. Und trotzdem weiß ich, dass der Grisch einer ist, der muss schon spielen auch, ja, weil sonst ist er auch nicht so einfach, habe ich auch erlebt. Aber das ist ja auch, so ist er, ja, und das spricht ja auch irgendwie von ihm. Und ich hoffe es, dass wir es schaffen am Ende.
Fritz, du darfst gleich einmal noch, was ist denn mit ihm oder auch mit Ilze? Also es gibt ja durchaus, wenn ich mir dieses Paket so anschaue, könnte ich mir in der Bundesliga durchaus so ein, zwei Clubs vorstellen, die das auch ganz interessant fänden. Hatten Sie Möglichkeiten, haben Sie die?
Derzeit beschäftige mich auch mit dem Thema nicht, weil der volle Fokus darauf geht, dass man ja international spielt. Ich glaube, das war vor der Saison, ist ja schon gekommen, jetzt auch ja, weit weg, ja, ganz weit weg. Und am Ende ist es schon auch so, dass wir schon jetzt einen anderen Weg gegangen sind, ja, wie vielleicht viele andere Vereine in Deutschland. Wir haben wirklich im Sommer die Mannschaft gedreht. Es war nicht einfach, an Christian festzuhalten, weil natürlich auch Stimmen laut wurden, medial, aber auch intern, wo das nicht ganz einfach war. Ja. Letztendlich war mein Vorteil, dass ich ihn halt 5 Jahre aus Graz gekannt habe und gewusst habe, er konnte gar nicht der Trainer sein im ersten Jahr. Ja. Und
Der er eigentlich ist.
Ja. Ja. Und das haben wir, glaube ich, im ersten Jahr alle so den Schritt, wenn du viel gewinnst von Sturm Graz, kleinere Liga, dann kommst du nach Hoffenheim. Das war für uns alle nicht einfach und wir haben viel gelernt. Ja, und ich glaube, sonst wären wir nicht heute da, wo wir sind.
Ja, also grundsätzlich überzeugt mich einfach diese Mischung, die Sie zusammengestellt haben. Diese jungen Leute, die haben einen sehr guten Rechtsverteidiger, einen Tschechen, früher Nationalspieler. Und die jungen Leute, der Touré vorne, der ist ungefähr so schnell wie der Adeyemi, wenn er nicht so schneller ist. Das sind ja Leute, die haben einen riesigen Wert jetzt. Ich glaube, sein System, wenn ich das mir so überlege, ist eben gute, junge Leute. Er ist sehr gut vernetzt nach Skandinavien, nach Frankreich, nach Belgien. Die spielen 1-2 Jahre bei ihm.
Ich habe was für dich. Machst du gleich.
Habe ich gerade.
Aber jetzt muss ich noch Fritz, weiter. Fritz, halt den Gedanken. Ich frage einmal bei Laura nach, wie die Fans.
Ich war gerade mittendrin, Laura. Aber
alter Trick, Fritz, einmal abgelenkt. Was trauen die Fans in der TSG zu?
Okay, jetzt darf ich schon die Bonbon-Schleckpausen überbrücken. Aber sehr gerne, denn natürlich haben wir auch wissen wollen auf Social Media, auf Instagram. Was denkt ihr, was denken Sie denn da draußen, wer es packt in der kommenden Woche bzw. im kommenden ja unter der Woche das Flutlicht anzuknipsen. Und da hat der Süden momentan ein bisschen Vorsprung. Die Umfrage hat ergeben, dass 36% meinen, es werden die Hoffenheimer. Die Stuttgarter könnten dann genauso noch mit dabei sein. Interessant finde ich, dass Leverkusen tatsächlich deutlich hinter Leipzigs Chancen eingeordnet wird. Wie sind die Fakten? Magst du noch ein bisschen lutschen oder soll ich direkt wieder zurückgehen? Weil ich hätte noch ein paar Erfolgsfakten zu Hoffenheim.
Du, Laura, ich bin da ganz wendig. Wenn ihr mir das Wort wieder gibt, nehme ich das raus und lege es da rein. Und dann rede ich ganz normal weiter. Okay.
Wisst ihr was, dann lasse ich die Hoffenheimer Erfolgsfacts weg. Die meisten sind eh schon gedroppt worden. Und sage euch aber, dass Frankfurt gerade das 2-0 gemacht hat. Vielleicht auch nicht uninteressant, was den Kampf ums internationale Geschäft betrifft. Und Santos ist runter, verletzt, gleiches Knie, an dem er schon seinen Kreuzbandriss hatte.
Oh Mann, also da hoffen wir natürlich, dass das nichts Ernstes ist. Ansonsten ist Fritz wendig, das bedurfte keiner gesonderten Erwähnung. Du darfst jetzt noch, Fritz, nur Außenverteidiger ist jetzt...
Außenverteidiger, jetzt nein, ich glaube, sein System ist folgendes. Er holt vorwiegend junge Spieler, auch ein paar erfahrene, aber junge Spieler und versucht, er muss ja den Etat auf Plus halten. Der war knapp auf Plus jetzt, nach diesen vielen Wechseln. Und wenn er das so weiterführen wird, braucht er ja Kohle. Also der Touré hat jetzt schon einen Marktwert von 20 Millionen, glaube ich. Der Aslani, da waren Bayern interessiert, dann sagen die Bayern nicht, höher. Also das macht er eben sehr gut. Und wenn er das so weitermacht, also die Mischung ist super, über Prömel haben wir gesprochen, dann haben wir den starken Außenverteidiger, dann haben wir den Baumann, Kramaric ist, glaube ich, seit 100 Jahren da, hat einen guten Vertrag und schießt die meisten Tore immerhin noch, ne? Spielt aber nicht immer. Also es passt alles.
Pause?
Das will ich damit sagen. Punkt.
Pause. Kramaric, bleibt er? Läuft auch aus?
Genau, André ist auch eine ähnliche Situation wie bei Grischer. Bin ich im Austausch, hat jetzt ein Angebot auch von mir bekommen. Und auch da sind die Gespräche gut. Der andere weiß schon sehr gut, was er an Hoffmann hat und ist auch umgekehrt so. Das hat aber schon auch gedauert. Ja. Mhm. Das war schon ein Prozess, ja, dass auch die Idee vom Fußball, die Christian Ilzer und auch ich mitgebracht haben, dass das auch am Ende dann mit anderen matcht. Ja. Und das haben wir jetzt wirklich im Laufe der Saison sehr, sehr gut hinbekommen, weil der andere und auch Trainer für was gefunden haben, das wieder sehr gut für den anderen passt. Und was du auch gesagt hast, das war natürlich oder das ist natürlich auch ein Schlüssel, dass wir am Ende auch Spieler holen wollen, gewinnbringend verkaufen. Sonst
geht's nicht,
weil ja, das ist auch irgendwo unser Weg. Und ich glaube, was auch interessant war, dass man schon genau dahingehend eine Struktur festgelegt haben, dass man eine Formel, eine einfache Formel, und das ist, glaube ich, immer gut im Fußball, dass man gesagt haben, wir brauchen 2/3 Spieler mit Verkaufspotenzial, eigene Akademie, junge Spieler und 1/3 Gesichter von Hoffenheim plus eben Genau. Außenverteidiger Kufal oder Bernardo. Und diese Mischung...
sind wir wieder bei den Außenverteidigern.
diese Mischung, glaube ich, haben wir gut gefunden. Und am Ende haben wir teilweise 6 bis 8 Spiele in der Startelf gehabt,
genau.
die noch nie in der Bundesliga gespielt haben oder nie in einer Top-5-Liga, sondern aus der zweiten Liga wie Lemperle, Aslani oder aus der Schweizer Liga, Aftulau, Haidari und so weiter. Und ich glaube, da haben wir Mut gezeigt auch, dass wir diese Spieler holen. Mhm. Und am Ende ist es auch dann aufgegangen.
Also sehr interessant finde ich auch nochmal mit dem ein Drittel Gesichter. Also ich finde, das fehlt mir gelegentlich, wenn ich so drauf schaue bei anderen Bundesligisten. Das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Also kurzer Anriss war das jedenfalls, der Erfolgsstory. Erfolgsstory ist die aktuelle Saison von Werder Bremen nicht. Aber immerhin gab es gestern den lang ersehnten ersten Erfolg nach zuvor 13 sieglosen Spielen. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. So, wir sind zurück bei SK90. Die Fußballdebatte, es hat sich eine gewisse Heiterkeit im Studio ausgebreitet, aber das Thema wollen wir jetzt nicht zur Veröffentlichung bringen. Stattdessen schauen wir auf Werder Bremen gestern unter enormem Druck gegen Kai Dittmann, den FC Heidenheim.
Werder Bremen landet nach 13 sieglosen Spielen mit dem 2:0 gegen Heidenheim. Einen echten Befreiungsschlag im Abstiegskampf betreibt in Halbzeit 1. Aber erstmal Chancenwucher, Milosevic. Unfassbar, dass er den nicht im leeren Tor unterbringt. Aber was Milosevic kann, kann Romano Schmid auch. Erst der Außenpfosten, dann das Außennetz. Ein Witz, dass Bremen zur Pause noch nicht führte gegen Heidenheim, das sich zu wenig traute in der Offensive im Durchgang 2. Romano Schmid für, na klar, Jovan Milosevic. Die schweren Machter, die leichten, die lässt er liegen. 57. Minute schon sein drittes Tor im Werder-Dress. Er ja ausgeliehen aus Stuttgart. Die Entscheidung in der Nachspielzeit, Janma und das Eigentor von Hennes Behrens. Passive Heidenheimer schon 11 Spiele lang ohne Sieg. Und Bremen im 4. Anlauf unter Daniel Thun endlich mit dem ersten Sieg.
Was ist dieser Sieg wert für Werder?
Ja, erstmal glaube ich wichtig, dass es zu Hause passiert ist. Ein Schulterschluss. Ich glaube, das Stadion war da. Das Stadion hat uns auch getragen, auch durch die schweren Momente in der zweiten Halbzeit. Die fehlenden langen Bälle waren schwer zu verteidigen, aber das haben wir bravourös getan. Aber das auch mit der Unterstützung der Fans. Und deswegen, ich habe immer von dieser Werder-Familie gehört. Heute habe ich von dieser Werder-Familie eine Menge gesehen. Und das kann helfen, das kann ein Beschleuniger sein, weil ein paar Aufgaben liegen noch vor uns und wir sind noch lange nicht zufrieden.
Es reicht halt am Ende einfach nicht, um davon zu sprechen, in der Liga zu bleiben. Davon zu sprechen, dass es ein Endspiel ist. Uns war die Situation bewusst. Wir wussten ja, wie die Tabellensituation ist. Dass es ein Alles-oder-nichts-Spiel ist. Aber meiner Meinung nach sind wir so nicht angegangen, haben wir so das Spiel nicht bestritten, haben wir uns so nicht gewehrt in den entscheidenden Aktionen.
Es ist ein weiter, weiter Weg. Trotzdem sind wir heute noch nicht abgestiegen. Aber man muss auch ehrlich sein, dass, wenn wir so spielen, wir auch nicht mehr verdient haben.
Das wäre schon mehr als ein Wunder, wenn wir da unten noch mal rauskommen.
Aber Sie hoffen noch.
Ja, ich bin keiner, der hofft. Ich bin einer, der normalerweise dran glaubt. Aber das fällt mir gerade genauso schwer wie unseren Fans. Wir haben halt gegen den Tabellenvorletzten keine Chance gehabt. Und deswegen fällt es schwer, hier irgendwas rauszuhauen.
Gut, also das war gestern sehr ehrlich, die von Frank Schmidt. Er hat danach in der Pressekonferenz noch mal glasklar gesagt, der Weg führt in die zweite Liga. Wie interpretierst du das?
Ja, dem ist wenig hinzuzufügen. Wir sind, glaube ich, die einzige Mannschaft, die noch nie zu Null gespielt hat, jetzt nach 24 Spieltagen. Du kannst den Jungs keinen Vorwurf machen. Die haben auch gestern wieder alles auf den Platz gelassen. Die sind einfach nicht gut genug. Und die haben über ihre Verhältnisse gekämpft und geboxt, 2 Jahre lang, haben Herausragendes geleistet. Nur heute oder diese Saison hast du halt keine Mannschaft, wo du sagst, naja, die werden sicher absteigen. Das sind jetzt dieses Jahr leider die Heidenheimer. Es wird zurück in Liga 2 gehen. Aber wenn ein Verein und eine Mannschaft und ein Trainer zurückkommt, glaube ich, dann sind es die.
Und was ist dieser Sieg für Werder wert?
Von elementarer Bedeutung. Also insbesondere für das Seelenleben. Wenn das gestern schiefgegangen wäre, glaube ich, hätte sich wieder eine Trainerdiskussion breit gemacht. Absolut kontraproduktiv für die aktuelle Situation. Aber so in der Gemengelage, Daniel Thun hat es ja gesagt, wichtig auch, dass es zu Hause passiert ist. Mit der unmittelbaren Vorgeschichte, mit dem Schulterschluss, mit den Fans. Das hatte wieder was von Green, White, Wonderwall. Also dieses Familiäre, was Werder Bremen stark macht, es geht jetzt einfach darum, über den Strich zu kommen und die Klasse zu halten. Und über alles andere wird dann ab Sommer gesprochen.
Zur Not auch über die Relegation. Ja. Thema Trainerdiskussion. Ich habe Clemens Fritz vor dem Spiel gefragt, wie die Situation des Trainers ist. Und das können wir uns auch gerade mal anschauen und anhören.
Gemeinsam müssen wir stark sein. Wir müssen zusammenbleiben. Es hilft jetzt nichts, wenn wir Fingerpointing betreiben. Und wir müssen nach vorne schauen. Und heute im bestmöglichen Fall natürlich 3 Punkte holen.
Und im schlechtmöglichsten Fall aus Werder Sicht wäre dann Daniel Thun, der eigentlich noch neu im Amt ist, schon angezählt?
Nein, er macht es jetzt wirklich gut. Ich sehe, wie er mit der Mannschaft arbeitet. Er bringt eine gute Energie rein, hat eine gute Ansprache, ist sehr detailversessen auch, erklärt den Jungs auch immer wieder diese Fehler. Wir haben es ja eben auch im Vorbericht gesehen. Es sind dann Kleinigkeiten, ne? Das Tempo im richtigen Moment aufzunehmen, die Lücke zu erkennen. Der letzte Pass muss daneben sitzen. Wir arbeiten intensiv an den Themen und ich bin auch überzeugt davon, dass wir das hinbekommen. Aber es wird trotzdem weiter Weg.
Das heißt aber, Sie würden an ihm festhalten, auch wenn es heute schief geht, in den nächsten Wochen gegebenenfalls sogar Richtung zweite Liga?
Definitiv.
Definitiv.
Definitiv mit in die zweite Liga gehen. Das war eine Aussage, oder?
Ja, hofft natürlich, dass das nicht passiert. Und um seine Person gab es ja auch Spekulationen. Also wird es viel davon abhängen, was die letzten 10 Spiele passiert. Also ich glaube, in Bremen ist alles möglich jetzt bis Sommer.
Der Sieg ist wichtig, das hast du richtig ausgeführt, ist klar. Aber ich habe das Spiel gesehen zum Teil. Ich habe da immer geswitcht zwischen euch, was nicht so toll war. Aber das war noch schlechter. Wer die erste Halbzeit gesehen hat, da hätte es 3-2 stehen müssen. Und in mir war klar, warum die beiden Mannschaften stehen, wo sie stehen. Also das ist alles noch nicht ausgestanden. Natürlich ist das ein Brustlöser. So, hier, ein Brustlöser sozusagen. Aber da liegt viel im Magen, meine Güte.
Fragen wir mal schnell bei Laura noch abschließend. Laura, wie ist die Stimmung bei den Fans Abstieg betreffend?
Da ist Zuversicht da, wenn wir mal annehmen, dass die Werder-Fans alle abgestimmt haben, sind natürlich alle möglichen Menschen mit dabei, da bei uns in der Instagram-Story, bei skysport.de. Und da spielt natürlich auch mit rein, dass Wolfsburg mit 0-4 gegen den VfB verloren hat. Werder schafft den Klassenerhalt, sagen fast 2/3 und damit bleiben sie drin in der Bundesliga. Das ist die Stimmung bei den Fans. Noch ganz kurz das Restprogramm, möglicherweise auch interessant. Union, Mainz, Wolfsburg, nicht Restprogramm, aber die nächsten 3.
Ja, das Programm für die kommenden Wochen, das ist viel thematisiert worden, auch im Umfeld des Bayern-Spiels. Das sind für Werder dann die Spiele, um die es geht. Abschließend zu Ihnen, Champions League, ja, nein, vielleicht?
Haben wir noch mehr? Ja, ich
weiß nicht.
Ich sage jetzt, wir haben jetzt mit Heidenheim, Wolfsburg und Leipzig bis zur Länderspielpause noch Gegner, wo wir was machen müssen. Und wenn wir da dann noch immer in diesem Bereich sind, dann bin ich überzeugt, dass wir es am Ende schaffen werden.
Dann, ja. Gut. Hängt ja auch davon ab, ob es 4 oder 5 Plätze gibt. Das hängt dann wiederum davon ab, wie die Bundesliga abschneidet. Im Moment sieht es nicht schlecht aus, aber sicher ist es noch nicht. Aber was ist schon sicher im Fußball oder gar im Leben? Deswegen. Sicher ist, dass wir heute die XXL-Highlights sehen werden. So ist Max, es. Was Patrick, hast du
wir
mitgebracht?
Wir haben Tore, wir haben Action, wir haben wahrscheinlich auch eine große Erleichterung auf der einen Seite. Und zur persönlichen Freude von Didi Hamann darf ich sagen, unser Spielbericht wird Stand jetzt nicht vom VAR ausgebremst. Da hatten wir heute mal keine Diskussion. Also das Spiel ist in der Nachspielzeit, wenn jetzt nichts mehr passiert, kommen wir so durch. Wir haben noch ein drittes Spiel, da vielleicht dann der Kölner Keller, der uns in die Parade fährt. HSV gegen Leipzig auch noch. Also es wird ein langer Fußballabend bei uns, gerne dabei sein.
Spannend. Didi, vielleicht jetzt noch, wir haben noch ein Minütchen. Wie siehst du die Situation unten? Also Heidenheim sieht wirklich schlecht aus. Das sieht eher so aus, als würde das wirklich zu Ende gehen, zumindest vorläufig und für diese Saison. Und dann Wolfsburg
Hat die Situation nicht verbessert. Heidenheim muss 5 oder 6 Spiele gewinnen in den letzten 10. Das wird nicht passieren. Die Wolfsburger haben die ersten Spiele der Rückrunde, in den ersten 4, 5 hatten sie schon 3 von unten. Das heißt, die haben nur noch 2 oder 3 von unten. Ich glaube, dass die Wolfsburger bestenfalls 16. werden. Mich würde es nicht wundern, wenn sie direkt absteigen. Ich glaube, das passiert.
Glaubst du, dass sie Magath holen?
Ich würde ihn holen. Es würde jetzt wahrscheinlich eine Diskussion geben oder möglicherweise wird es einen Wechsel nochmal geben. Ich würde nirgendwo anders hinsehen.
Ja, der kennt sich dort aus.
Und Friedhelm bleibt im Westen.
Unbedingt. Aber den haben wir noch auf der Liste.
Das machen wir dann nächste Woche. Dann sage ich erstmal vielen herzlichen Dank für die sehr muntere Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Viel Interesse bis hierher und verweise auf die XXL-Highlights. Wir haben ja eben gehört, das wird ein langer, aber ein sehr, sehr spannender Abend. Danke für Ihr Interesse. Schönen Sonntagabend noch. Tschüss.
und auf Wiedersehen.